Und nun die Fortsetzung unserer Reihe Mut für morgen, wenn einem die Freudlosigkeit zu schaffen macht. Ein Kapitel aus dem 2. Korintherbrief im 7. Kapitel ab Vers 2. Gebt uns Raum in euren Herzen. Wir haben niemand Unrecht getan. Wir haben niemand verletzt. Wir haben niemand übervorteilt. Nichts sage ich das, um euch zu verurteilen. Denn ich habe schon zuvor gesagt, dass ihr in unserem Herzen seid, mitzusterben und mitzuleben. Ich rede mit großer Zuversicht zu euch. Ich rühme viel von euch. Ich bin erfüllt mit Trost. Ich habe überschwängliche Freude in aller unserer Bedrängnis. Denn als wir nach Mazedonien kamen, fanden wir keine Ruhe, sondern vor allen Seiten waren wir bedrängt, von außen mit Streit, von innen mit Furcht. Aber Gott, der die Geringen tröstet, der tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Nicht allein aber durch seine Ankunft, sondern auch allein durch den Trost, mit dem er euch getröstet worden war. Er berichtete uns von eurem Verlangen, eurem Weinen, eurem Eifer für mich, so dass ich mich noch mehr freute. Denn wenn ich euch auch durch den Brief traurig gemacht habe, reut es mich nicht. Und wenn es mich reute, ich sehe ja, dass jener Brief euch wohl eine Weile betrübt hat, so freue ich mich doch jetzt nicht darüber, dass ihr betrübt worden seid, sondern darüber, dass ihr betrübt worden seid zur Reue. Denn ihr seid betrübt worden nach Gottes Willen, so dass ihr von uns keinen Schaden erlitten habt. Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemand reut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Siehe, eben dies, dass ihr betrübt worden seid nach Gottes Willen, welches Mühen hat das in euch gewirkt? Dazu Verteidigung, Unwillen, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in allen Stücken bewiesen, dass ihr rein seid in dieser Sache. Darum, wenn ich euch auch geschrieben habe, so ist's doch nicht geschehen um dessen Willen, der beleidigt hat, auch nicht um dessen Willen, der beleidigt worden ist, sondern damit euer Mühen für uns offenbar werde bei euch vor Gott. Dadurch sind wir getröstet worden. Außer diesem unseren Trost aber haben wir uns noch überschwänglicher gefreut über die Freude des Titus. Denn sein Geist ist erquickt worden von euch allen. Denn was ich vor ihm von euch gerühmt habe, darum bin ich nicht zu Schanden geworden, sondern wie alles wahr ist, was wir mit euch geredet haben, so hat sich auch unser Rühmen vor Titus als wahr erwiesen. Und es ist überaus herzlich gegen euch gesinnt, wenn ihr an den Gehorsam von euch allen denkt, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern aufgenommen habt. Ich freue mich, dass ich mich in allem auf euch verlassen kann. Amen. Und jetzt singen wir noch einmal dieses. Leute, die mich näher kennen, wissen, dass mir ein Dichter sehr nahe am Herzen liegt. Es ist Eduard Mörike. Nicht, weil er Kollege war, er hatte andere geistliche Wurzeln als ich. Nicht, weil er Schwabe war. Für mich hört die Welt nicht an der badisch-württembergischen oder bayerisch-württembergischen Grenze auf. Auch nicht, weil er Stiftsgemeindler war. Er verbrachte nur seine letzten Jahre hier in der City. Nein, sondern einfach deshalb, weil er ein Dichter mit Herz war. Die Hektik liebte er ja nicht. Seine erste Stelle Ochsenwang mit 220 Gemeindegliedern war ihm zu stressig. Seine Gemeinde Kleber-Sulzbach war ihm viel zu hektisch. Und so verdiente er sein Brot ja schließlich als Lehrer hier am Katzenstift, am Katharinenstift. Aber solche Menschen, die nicht von der Hektik der Zeit getrieben sind, die haben oft auch herzbewegende Gedanken. Und dazu gehören auch die schönen Zeilen Rückblick, die ich Ihnen einfach lesen will. Bei jeder Wendung deiner Lebensbahn, auch wenn sie glückverheißend sich erweitert und du verlierst, um Größeres zu gewinnen, betroffen stehst du plötzlich still den Blick, gedankenvoll auf das Vergangene heftend, die Wehmut lehnt an deine Schulter sich und wiederholt in deiner Seele dir, wie lieblich alles war und dass es nun damit vorbei auf immer sei, auf immer. Ja, liebes Kind, und dir sei unverhohlen, was vor dir liegt von künftigem Glück, die Spanne misst es einer Mädchenhand. Doch also ward des Lebens Ordnung uns gesetzt von Gott. Den schreckt sie nimmermehr, der einmal recht in seinem Geist gefasst, was unser Dasein soll. Du freue dich, gehabter Freude, andere Freuden folgen, den Ernst begleitend. Dieser aber sei der Kern und sei die Mitte deines Glücks. Schöner kann man es eigentlich nicht sagen. Er stellt das so in die Mitte, was auch die Mitte dieses Abschnittes ist. Nämlich, du freue dich, gehabter Freude, andere Freuden folgen. Das ist der Ton, das ist der Cantus Firmus, auf den dieses Kapitel gestimmt ist. Freude, 6-mal gibt Paulus der Freude Ausdruck. 3-mal nennt er sie sogar überschwängliche Freude. Ich rede mit großer Freudigkeit zu euch. Ich bin überschwänglich in Freude. Ich möchte mich freuen, so sagt er. Christsein entscheidet sich an der Freude, liebe Freunde. Christsein entscheidet sich an der Freude. Und diese Freude ist kein Spaß, so wie man seinen Spaß an den kleinen, quirligen Kindern oder Enkeln oder Neffen oder Nichten haben kann. Diese Freude ist auch keine Lust, so wie man sie beim Wandern im Maikäferwald, so bei dem jungen Grün nun eben genießen kann. Immanuel Gabel, oh Wandern, Wandern, meine Lust. Diese Freude hat auch nichts mit Humor zu tun. Humor, der lacht, auch wenn es nichts mehr zu lachen gibt. Freude ist eben für Christen keine Sache, sondern Freude ist eine Person und sie hängt ausschließlich an einer Person, nämlich an diesem Herrn. Die an Weihnachten freuten sich nicht deshalb, weil heiliger Abend geworden, sondern weil der Engel erschien und gesagt, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Und die Frauen am Ostermorgen freuen sie sich nicht, weil sie den Osterhasen gefunden hatten, sondern weil sie dem Auferstandenen begegnet waren. Und die Leute in Samarien später waren mit großer Freude nicht deshalb, weil sie 25% Aufschlag auf ihren Gehalt bekommen hätten, sondern weil diese Krafttaten und Freudentaten dieses Herrn in der Stadt Samaria bekannt geworden sind. Das Kind in der Krippe, der Mann am Kreuz, der wiederkommende Herr, der löst Freude aus, die in Dantren ist. Lichtecht, wasserecht und farbecht. Freude, die alle Wege bleibt. Wissen Sie, alle Wege, auf allen Wegen, die Sie und ich gehen werden. Freude, die auf allen Wegen bleibt und dann zur Entfaltung kommt, wenn er in Herrlichkeit erscheinen wird und zum letzten Mal bitten kommt, es ist alles bereit. Es ist die Freude des verlorenen Sohnes, der ja Leid und Schrecken verdient hat, den aber der Vater nicht mit dem Zollstock die Straße hinuntergeprügelt, sondern aufgenommen hat, lasst uns essen und fröhlich sein. Christsein entscheidet sich an der Freude. Nicht an unserer Frömmigkeit, nicht an unserer Ernsthaftigkeit, nicht an unserer moralischen Qualität, als ob es sowas überhaupt gäbe, sondern einzig und allein an seiner Freude. Und das ist das, was ich Ihnen wünsche. Und das ist das, was ich Ihnen gerne mitgebe, dass Sie in allem Leide, in allen Fragen und all Ihren Problemen das begreifen, dass die Freude am Herrn das Allergrößte ist, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Aber nun wollen wir ja nicht abheben. Wir machen ja bittere Erfahrungen, so wie es dieser Paulus auch gemacht hat. Die Freude die liegt nicht vor uns, so wie irgendein großes Glück, und das wir nur aufgreifen und bei dem wir nur zugreifen müssten. Diese Freude ist oft gar nicht mehr sichtbar. Und fast würden wir gerne in Abwandlung von Paul Gerhards Lied sagen, wo bist du Sonne blieben? Wir würden sagen, wo bist du Freude blieben? Die Nacht hat dich vertrieben, die Nacht des Tages Feind. Zu viele sind's, denen die Freude vertrieben worden ist durch die Nacht des Tages Feind. Die Freude ist verschüttet, genauer, sie liegt hinter einem großen Berg, der für uns unüberwindbar ist. Und so gibt es nur eine einzige Möglichkeit an diese Freude, von der auch hier die Rede ist, an vielen anderen Stellen auch, so gibt es nur eine Möglichkeit, an diese Freude heranzukommen, nämlich diesen Berg, der vor uns liegt, zu durchqueren, zu durchbohren oder zu durchtunneln. Solche Leute, die Berge durchbohren oder untertunneln, die kennen wir jetzt droben. An der Weinsteige, die dort hinauf ein Tunnel treiben zum Fernsehturm, die heißt man mit dem eigentlichen Namen Mineure. Das ist dieser französische Begriff, der auf Deutsch Bergleute oder Sprengmeister heißen müsste. Lassen wir es bei diesem französischen schönen Namen Mineure. Wir sollten es diesen Männern gleich tun. Mineure zur Freude hin sein. Mineure zur Freude hin sollen sie sein oder sollen es werden oder sollen es bleiben. Mineure zur Freude hin. Und bei diesem Bergmannsgeschäft geht es einmal durch kleine Freuden hindurch und dann durch große Traurigkeiten hindurch und zum Schluss durch die gewaltige Schuld hindurch. Einmal durch die kleinen Freuden hindurch, hin zur Freude. Die Situation damals war ja alles andere als zum Freuen. Zum Heulen war es, wirklich zum Heulen. Zwischen Gemeinde und Apostel war geradezu alles verschüttet. Ein regelrechter Bergrutsch war passiert. Sie konnten nicht mehr miteinander und konnten nicht mehr zueinander kommen und alles schien auf eine endgültige Entzweiung hin zuzulaufen. Das war ja schon was, was da als Dreckberg zwischen diesen Leuten lag. Die unterste Schlammschicht war die Nachricht, dass einige nicht nur ins Gotteshaus, sondern auch ins Freudenhaus gegangen sind. Eins schloss das andere überhaupt nicht aus. Und die nächste Lehmschicht war das Wissen, dass in manchen Familien Blutschande getrieben wurde. Man wusste das, aber man redete nicht darüber. Und die obersten dicken Brocken waren handfeste theologische Streitigkeiten, die zu Parteiungen führten. Die einen hielten zu Paulus und die anderen kämpften gegen ihn. Es war also ein richtiger Erdrutsch des Bösen damals in Korinth. Ein Dreckberg lag zwischen Gemeindegründer und Glieder. Und diese Schutthalde aus Schlamm und Lehm und dicken Brocken war ein unüberwindbares Hindernis zur Freude hin. Und diese Not lastet auf dem Apostel. Und diese Not merkt man ihm ab. Und diese Not spürt man ihm ab. Was sollte er jetzt eigentlich tun angesichts dieser Situation? Entweder er hat zwei Möglichkeiten oder hätte zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder er zieht sich ganz zurück. Er sagt, macht doch, was ihr wollt. Mit euch rede ich gar nicht mehr. Andere Leute sind froh an meinem Dienst. Auf euch bin ich schon gleich gar nicht angewiesen. Er packt seine 7 Sachen und geht. Das wäre die eine Möglichkeit gewesen. Den Bettel hinwerfen und den nächsten Dienst beginnen. Oder die andere Möglichkeit, er geht zu den Gemeindeleitern und er sagt, Kollegen, alles ist ja im Grund halb so schlimm gewesen. Man sollte doch das Kind nicht gleich mit dem Bade ausschütten. Wir sind allzumal Dickköpfe und Mangel des Fingerspitzengefühls. Take it easy, nimm's leicht, vergiss es, vergiss es, wir wollen's wieder miteinander versuchen. Das ist die Freude über dem Teppich, unter den alles gekehrt wird. Beide Möglichkeiten, entweder den Rücken kehren oder alles unter den Teppich kehren, das sind die kleinen Freuden, die nicht viel kosten, außer ein bisschen Überwindung und ein paar Kratzer am Image, die man aber verkraften kann. Aber diese beiden Möglichkeiten führen doch nicht zu der Freude, die wir eigentlich brauchen und die wir suchen. Ich bin ja an solch einem Abend mit ganz großer Dankbarkeit erfüllt, dass während meiner Dienstjahre ein solcher Erdrutsch nicht passiert ist. Das ist kein Verdienst des Pfarrers, sondern ein Geschenk Gottes. Von Philipp Friedrich Hiller wissen wir, dass sich sein Kirchengemeinderat in Steinheim auf den Weg nach Heidenheim zum Herrn Spezial, zum Herrn Dekan begeben hat, um diesem Dekan klarzumachen, dass Herrn Hillers Bleibe in Steinheim ein Ende haben muss. Unser Kirchengemeinderat ist nicht auf die Gänsheide marschiert, um zu sagen, dass dieses Bleiben nun ein Ende haben muss. Der unmittelbare Kontakt zwischen Pfarrer und Gemeinde, dieses Miteinander über dem Worte Gottes, dieses Nebeneinander auf dem gleichen Weg zum gleichen Ziel, das nicht hintereinander kommen, sehe ich als ganz großes Geschenk und als einen unverdienten Segen, den ich aus Stuttgart mitnehmen werde. Aber es gibt ja andere Erdrutsche, die uns von der Freude trennen. Immer wieder das eine Beispiel in der Ehe. In wie vielen Ehen sind Erdrutsche passiert? Da war zum Beispiel jener dicke Brocken. Da war jener Tag mit den dreckigen Klumpen. Da war jene Sache schon ein gewaltiger Dreckhaufen. Die Trennung ist vollständig. Was soll man denn eigentlich noch tun in dieser Ehe? Sich zurückziehen oder den Bettel hinwerfen? Oder soll man alles auf die leichte Schulter nehmen und alles unter den Teppich kehren? Beide Möglichkeiten sind doch Unmöglichkeiten, weil sie nicht zur Freude hinführen. Vielleicht ist bei Ihnen woanders ein Berg heruntergegangen. Sie leiden daran, dass Kontakte abgeschnitten wurden, Verbindungen zusammengebrochen sind. Einsamkeit am Fuß des Berges, das ist eine immer größer sich ausbreitende Einsamkeit. Die Einsamkeit liegt nicht daran, dass wir vereinzelt in den Städten leben. Das ist nicht wahr. Diese Einsamkeit kommt daher, dass Kontakte zusammengebrochen sind zu Menschen, die uns schneiden oder die wir geschnitten haben. Unsere Einsamkeit hängt mit anderen Menschen zusammen. Prüfen Sie es nach. Die Einsamkeit am Fuß des Berges. Wie kommen wir darüber hinweg? Wie kommen wir hindurch? Das ist die dritte Möglichkeit. Paulus sagt, Freunde, durch den Berg hindurch zur großen Freude. Minöre haben es schwer. Minöre haben einen schweren Beruf gewählt. Tunnelbau ist kein Spaziergang. Und diese Leute, und so haben wir es kürzlich wieder in einem Bericht gelesen, hier von dem Tunnelbau dort oben, diese Leute brauchen verschiedene Bohrköpfe, um überhaupt durch den Berg zu kommen. Und so ist es bei uns auch. Liebe Freunde, wenn Sie an einem Berg leiden, wenn Sie nicht zur Freude hindurch gelangen, wenn Sie in Ihrer Einsamkeit sitzen, dann versuchen Sie es doch einmal mit diesen drei Bohrköpfen, die er hier unterstreicht, um durchzukommen. Das ist für ihn zum ersten der große und starke Bohrkopf des Gebetes. Betende Hände sind arbeitende, bohrende Hände. Wer Hände faltet, legt sie nicht in den Schoß, sondern legt diese Hände an. Gebetsarbeit tut Not. Und sie ist dort besonders schwer, wo man von der Aussichtslosigkeit angefochten ist. Man betet für den Mann, aber was soll's? Man betet für die Frau, aber was bringt's? Man betet für die Kinder, aber innen spricht's schon, es hat ja doch alles keinen Wert. Und deshalb immer wieder für mich dieses leuchtende Beispiel, das ich verschiedentlich gebracht und das ich Ihnen noch einmal vor die Augen malen will. Es war ein Bild, das im Krieg untergegangen ist. Der Maler Steinhausen hat es in der Lukaskirche in Frankfurt gemalt. Meine Großmutter hat es besonders geliebt und hat es ganz groß als Druck in ihrem Zimmer aufhängen gehabt. Und darauf war eine Frau zu sehen. Eine Frau mit einem Blick nach oben und auf ihrem Arm ein ganz kleines, liebes Hündchen. Und wer die Bibel kennt, weiß, wer diese Frau ist. Die sogenannte Syrophönizierin, deren Tochter war krank. Bei ihr war ein Erdrutsch passiert. Sie sah überhaupt nicht mehr durch zur Freude. Und dann lief sie diesem Jesus nach und dann betete sie, schrie, Herr, erbarme dich. Und dieser Herr erbarmte sich nicht, er drehte sich nicht einmal herum, er hörte sie gar nicht. Und dann rief sie weiter und schrie, Herr, erbarme dich. Sie bohrte und bohrte und ließ nicht nach. Und dann sagte dieser Herr, es ist nicht gut, dass man das Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Ein schlimmes Wort. Jetzt hätte die Frau merken müssen, dass ihre Bohrkunst überhaupt nicht weiterführt. Und diese Frau bleibt stehen und bohrt weiter und sagt jenes schönste Wort, eines der schönsten Worte, nämlich, Herr, und doch essen die Hündlein von den Brosamen, die von des Herrn Tische fallen. Das heißt, Herr, vor dir bin ich tatsächlich ein armer Hund. Und trotzdem musst du mir helfen. Und trotzdem musst du meine Tochter gesund machen. Liebe Freunde, beten Sie so. Sie haben kein Recht auf einen Durchbruch. Aber Sie können beten wie diese Frau. Herr, vor dir bin ich ein armer Hund. Und doch erwarte ich alles von dir. Für mein Leben, für meine Kinder, für meine Familie, für diese verdrehte Welt. Ach, dass du könntest glauben, du würdest Wunder sehen. Das Gebet. Und der zweite Bohrkopf ist der Brief. Der Brief, er hat einen Brief geschrieben. In Ruhe niederschreiben, damit es der andere schwarz auf weiß hat. Das Telefon ist nicht nur ein Segen. Das merkt man nicht nur am Geburtstag. Sondern das Schreiben, das gegenwärtig fast verkommt, dem anderen die Gelegenheit geben, es noch einmal und noch einmal und noch einmal zu lesen. Ob Sie nicht doch wieder in Ihrem schweren Fall einen Briefbogen nehmen sollten und Ihre Gedanken aufschreiben und dem anderen hinlegen, das ist's, ein Brief. Und der dritte Bohrkopf, den er hier nennt, ist eine Drittperson, der Titus. Paulus schickt einfach einen anderen los, den Titus. Der Titus soll es regeln. Liebe Freunde, es darf nicht Funkstille bleiben, wo Ihre Freudlosigkeit eingebrochen ist. Ob Sie nicht einen Dritten einschalten sollten? Ob Sie nicht doch jemand bitten sollten, wollten Sie nicht einmal für mich reden? Wollten Sie nicht für mich einmal schreiben? Wollen Sie nicht für mich einmal eintreten? Wieso gehen Sie denn nicht zu Ihrem Seelsorger? Wieso gehen Sie nicht zu einer Person Ihres Vertrauens, ein Bohrkopf, diese dritte Person, um durchzukommen? Liebe Freunde, die Metastasen der Traurigkeit sind todgefährlich. Bohren wir weiter den Minöre, zur Freude hin sollen wir sein. Und so auch das Zweite, nicht nur durch die kleinen Freuden hindurch, sondern auch durch die großen Traurigkeiten hindurch. Sie sind ja die großen Traurigkeiten wie alte Bekannte, die wir kennen und uns begleiten. Paulus nennt sie die Traurigkeiten der Welt. Und das ist einmal die Klage über das Verlorene. Sie kennen das auch, man verliert ja nicht nur Geld, man verliert ja nicht nur die Gesundheit, man verliert ja auch Angehörige. Wir alle haben irgendeinen Verlust zu beklagen. Und wenn wir fragen würden, so könnte jeder sagen, doch, sehen Sie, Herr Eisler, das habe ich verloren und das fehlt mir einfach. Und dazu kommt das Selbstbedauern, das Selbstmitleid, das die Traurigkeit immer noch viel größer macht. Aber wie kommen wir durch diese Traurigkeit, die Klage über den Verlust hinweg? Doch einmal das Wissen, dass es nichts geschehen kann, als was an Gottes Augen vorbeigeht. Aber das andere, ich würde Sie bitten, bei dem Bild, das an einer anderen Stelle gebraucht, mit der Waage. Jetzt nehmen Sie doch einmal eine Waage und dann legen Sie auf die eine Seite all das drauf in Gedanken, was Sie verloren haben. Den Angehörigen, ihre Gesundheit, oft auch ihre Kraft, ihre Hoffnungslosigkeit. Legen Sie das alles drauf und packen Sie es auf die eine Seite. Und dann legen Sie auf die andere Seite all das, was Gott Ihnen schon geschenkt hat. Legen Sie es drauf. Sein Wort. Sein Sakrament über Jahre hinweg. Seine Durchhilfe. Nahrung. Haus und Hof und Weib und Kind. Und seit 50 Jahren keinen Krieg inmitten dieser verrückt gewordenen Welt. Liebe Freunde, packen Sie es drauf und Sie werden sehen, dass diese Schale, auf der Sie Gottes Güte packen, nach unten schnellt. Dass das, was Sie in Sorgen und Nöten haben, nichts ist. Geradezu ein Null gegenüber dem Gewicht der Freude und Zutaten Gottes. Sie sind reich beschenkt. Sie sind reich beschenkt. Und das andere, die große Traurigkeit, ist die Anklage gegen Menschen, die einen verletzt und Unrecht getan haben. Das kann doch schon 30 oder 40 Jahre zurückliegen. Wir vergessen überhaupt nicht. Wir sind richtige Staatsanwälte, die ihre Koffer voller Akten gegen andere mit sich herumtragen. Koffer, die fast so oder mindestens so gefährlich sind wie die Plutoniumkoffer, die durch die Luft nach Deutschland eingeflogen werden. Manche, die tragen es den Eltern immer noch nach. Heute ist es ja interessanterweise hoffähig geworden, die inneren Verletzungen, die einem Beschwer machen, den Eltern anzulasten. Wie die Schuldverschiebung heute auf die Eltern hin mit dem Elterngebot im Einklang zu bringen ist, bleibt mir ein unlösbares Geheimnis. Oder dann gegen die Ärzte, die die Krankheit nicht rechtzeitig diagnostiziert haben, als ob man etwas anderes sterbe als an Gottes Willen, dann gegen die Lehrer, die einen verbogen haben. Wie kommen wir eigentlich hindurch? Doch, liebe Freunde, nur so, dass wir wieder buchstabieren, 1. Korinther 13, die Liebe rechnet nicht ab. Jesus hat doch nicht abgerechnet mit mir. Und wenn er großzügig mit mir war, kann ich doch kein kleinlicher Scheißknecht sein, der dem anderen wegen einem Pfennig fuchst. Legen Sie doch Ihre Koffer ab. Lassen Sie die Anklagen gegen Menschen, die Sie verurteilen wollen. Seien Sie keine Staatsanwälte, sondern seien Sie Träger dieser Liebe Gottes. Und das dritte, Traurigkeit, ist die Selbstanklage, dass man nicht wieder gut machen kann, was geschehen ist. Ich schrieb im Gemeindebrief, und das war mir sehr, sehr ernst, von der Kette der Versäumnisse, die der einzige Schmuck eines scheidenden Pfarrers bleibt. Ich erinnere mich, ich wurde ins Krankenhaus gebeten. Dort liege ein Gemeindeglied im Sterben. Selbstverständlich sagte ich zu, aber es waren 3 wichtige Dinge auf dem Schreibtisch gelegen. Und ich sagte, der liegt schon mindestens 3 Wochen im Krankenhaus. Ich komme in 2 Stunden. Und nach 2,5 Stunden kam ich und die Schwester sagte mir auf dem Gang, er ist gestorben. Ich kam zu spät. Das vergisst man nicht. Ich kam zu spät. Wie viel sind es, wo man zu spät gekommen ist? Man hätte schreiben sollen, aber man schrieb zu spät. Man hätte ein Wort des Trostes sagen sollen, aber man hatte es nicht, man hat es zu spät gesagt. Man kam zu spät, liebe Freunde. All das bedrängt einen, aber das Wort sagte ich nicht. Der Herr wird mich nicht fragen, wie viele Leute in der Bibelstunde oder im Gottesdienst waren. Aber er wird mich fragen, hast du ihnen das Wort gesagt? Hast du ihnen das Heil gesagt? Hast du ihnen den Weg zum Himmel gesagt? Hast du es gesagt? Zu spät. Das ist die große Traurigkeit. Und man fragt sich, ist hier noch überhaupt etwas gut zu machen in unserem Leben, wenn diese Fragen auf uns zukommen? Liebe Freunde, trotzdem gibt es das Dritte und das Größte und das Allerletzte, nämlich durch die gewaltige Schuld hindurch. Minöre der Freude durch die gewaltige Schuld hindurch. Sehen Sie, diese Schuld im Leben ist wie Granit, wie Beton. Schuld ist undurchdringlich. Alle Versuche, sie zu durchbohren, scheitern, müssen kläglich scheitern. Und schon kommt die bange Frage, schaffen wir denn eigentlich den letzten Durchbruch? Kommen wir durch oder war alle unsere Arbeit vergeblich? Diese undurchdringliche Schicht, die Schuld gegen Gott, war auch bei den Korinthern diese letzte Ursache ihrer Betrübnis und Traurigkeit. Das eigentliche Problem unseres Lebens, die tiefste Ursache unserer Not, das ist die Schuld, die den Durchbruch verhindert. Die Schuld, die uns von der letzten Freude trennt. Nun aber ist das Evangelium, das ich Ihnen an diesem Abend mit meinen erbärmlichen Worten noch einmal unterstreichen darf. Das Evangelium ist so, wie es auf einem Bild der Stuttgarter Zeitung vor einigen Wochen zu sehen war. Dort wurde der Stollen nicht nur von der Weinsteige hinauf zum Fernsehturm getrieben, sondern vom Fernsehturm herab arbeiteten Minöre ihnen entgegen. Und dann auf einmal war es geschafft. Die letzte Wand fiel. Arbeiter streckten sich die Hände entgegen. Auf ihren Gesichtern war Freude abzulesen, weil einer vom anderen Seite her das Tunnel vorangetrieben hat. Liebe Freunde, wir kommen nicht durch, aber einer hat von der anderen Seite her den Tunnel vorangetrieben. Er hat gearbeitet. Jesus Christus ging in das Dunkel, in die Nacht hinein, in der Finsternis des Grabes, um für uns die letzte Betonwand der Schuld aufzubrechen. Sein Werkzeug dazu war das Kreuz. Und dieses Holz war so hart, dass ihm nichts widerstehen konnte. Dieses Kreuz schaffte den Durchbruch. An diesem Kreuz treffen wir uns mit dem, der uns entgegengearbeitet hat. Das Kreuz ist der Beweis dafür, der Durchbruch ist geschafft. Der Zugang zur Freude steht offen. Und am Ostermorgen ist es noch einmal ganz klar geworden, als der letzte große Brocken, der Grabstein, durch die Lüfte flog. Nichts kann uns mehr scheiden von der Liebe Gottes. Die Sünd ist uns vergeben, ganz neu geschenkt das Leben. Das letzte, alles entscheidende Werkzeug ist das Kreuz Jesu Christi. Deshalb war und ist es so wichtig. Das Kreuz ist die Hilfe zur Freude. Das Kreuz ist Ihre Hilfe zur Freude. Auch Sie müssen nicht vor diesem Berg in der Traurigkeit sitzen bleiben. Das Kreuz ist die Hilfe zur Freude. Mehr, Schöneres, Besseres, Hilfreicheres hatte ich in 20 Jahren nicht zu sagen. Amen.